Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Stefan Heinlein. Willkommen zu unserem Journal am Vormittag. Schön, dass Sie dabei sind. Deutlich mehr als eine Viertelmillion, exakt 272.771 Menschen, haben sich im vergangenen Jahr von der katholischen Kirche verabschiedet. Ein historischer Höchststand. Ein deutliches Zeichen auch der wachsenden Unzufriedenheit mit Papst, Kardinälen und Bischöfen, mit dem Klerus insgesamt. Nicht erst das Thema Missbrauch lässt viele Gläubige zweifeln. Viele Katholiken sind unzufrieden mit den starren Strukturen ihrer Kirche, fordern Reformen, Gleichberechtigung und neuen Schwung. Der eingeschlagene synodale Weg gilt vielen deshalb als letzte Chance für die katholische Kirche, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Doch der Vatikan bremst die Reformbereitschaft deutscher Bistümer. Die katholische Kirche in Deutschland stecke in einer kolossalen Krise, so Bischof Betzing zum Abschluss der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz Ende letzter Woche. Bischöfe unter Druck. Wie viel Reform braucht die katholische Kirche? Unser Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. Darüber wollen wir bis 11:30 mit Ihnen reden, diskutieren. Und dazu haben wir Gäste eingeladen. Bei mir im Studio ist die Theologin Maria Messrian, Mitinitiatorin der katholischen Kirchenreformbewegung Maria 2.0. Guten Tag, Frau Messrian.
Guten Tag, Herr Heinlein.
Und zugeschaltet aus Heidelberg Susanne Keppel. Sie ist Sprecherin der Initiative Pontifex, einer Vereinigung junger papsttreuer Katholiken. Grüß Gott, Frau Keppel.
Guten Morgen.
Und ein Studio weiter hier im Funkhaus, im Kölner Funkhaus des Deutschlandfunks, Gregor Potschun vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Er ist frisch gewählter BDKJ-Bundesvorsitzender. Guten Tag, Herr Potschun.
Guten Tag.
Die Sendung lebt von Ihren Fragen, Ihren Anregungen. Rufen Sie uns jetzt an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800-4464-4464. Noch einmal 00800-4464-4464. Wir sind für Sie erreichbar. Oder die andere Möglichkeit, schreiben Sie uns eine Mail, kontrovers@deutschlandfunk.de. Bereits heute Morgen haben uns viele Hörerinnen und Hörer erreicht und uns ihre Meinung auf unseren Anrufbeantworter gesprochen.
Ja, mein Name ist Markus Guffler, ich komme aus Dresden. Ich bin seit 50 Jahren in der katholischen Kirche in Ostdeutschland aktiv. Ich glaube, die Bischöfe müssen einfach springen. Sie trauen sich nicht. Sie trauen sich nicht gegen Rom und gegen sich selber. Sie sind von einem Geist der Verzagtheit geprägt. Sie müssen bei der Aufarbeitung springen. Sie müssen beim Frauendiakonat springen. Sie müssen bei der Demokratie in der Kirche springen. Sie müssen beim Abgeben von Aufgaben springen. Das Volk, was ich erlebt habe, das Kirchenvolk, das will, aber mittlerweile will es weg. Früher waren wir, glaube ich, eher römisch-katholisch. Jetzt sind wir misstrauisch-katholisch geworden.
Guten Morgen, hier spricht Schulz aus Oberried, bekennender Christ. Das Christentum, ganz allgemein, passt nicht mehr in das Weltbild der jüngeren Generation. Die Zahl der Christen nimmt bei uns ab, die Zahl der Muslime nimmt bei uns permanent zu.
Müller aus Berlin, es müsste zur Pflicht werden eigentlich, dass jeder Bischof zumindest verheiratet ist, damit er das Wesen der Menschheit und der Familie erkennt. Denn, wie heißt es schon in der Bibel, seid fruchtbar und mehret euch.
Ja, guten Morgen. Ich bin Paul Göbel und wohne in Ahnatal bei Kassel. Die katholische Kirche braucht keine Reformen, außer dass die Missbrauchsserien schonungslos aufgedeckt werden.
Ja, hier Piep Wutzdorf aus Lorsch. Auf einer jüdisch-katholischen Hochzeit sitzt der Rabbi neben dem Hochwürden. Hochwürden reicht den schönen Braten an den Rabbi weiter und der Rabbi verschmäht ihn. Daraufhin sagt Hochwürden, wann endlich würden Sie diesen schönen Braten nicht mehr verschmähen? Daraufhin der Rabbi, auf Ihrer Hochzeit, Hochwürden. Ich glaube, das sagt alles.
Soweit einige unserer Hörerinnen und Hörer, die uns heute Morgen bereits ihre Meinung auf unseren Anrufbeantworter hinterlassen haben. Frau Keppel, Sprecherin der papsttreuen Initiative Pontifex, können Sie über den Witz lachen, den Sie gerade gehört haben?
Ja, es ist spätestens seit dem Missbrauchsskandal klar und darüber müssen wir hier auch gar nicht streiten, die katholische Kirche braucht Reformen. Worüber wir aber streiten, ist, welche Bereiche reformiert werden müssen und was wir überhaupt unter der Kirche verstehen. Ist die Kirche in ihrem Kern durch uns veränderbar oder kommen die Wahrheiten, die wir glauben, von Gott selber und sind daher für uns nicht verfügbar? Es gab natürlich immer wieder Dinge und Formen, die in der Kirche verändert worden sind. Aber hier, darüber, ja, worüber wir reden, da geht es um den Kern des Glaubens. Und das sind die Sakramente, die unserem Glauben gemäß direkt von Jesus Christus eingesetzt worden sind.
Über die Bereiche, Frau Keppel, die reformiert werden müssen und die man gemeinsam vielleicht angehen kann, können wir ja gleich noch reden. Vielleicht die Frage zunächst an Frau Messrian. Misstrauisch katholisch, so hat ein Hörer gesagt, ist die Stimmungslage. Trifft das auch Ihre Gefühlswelt?
Nein, also ich bin gerne katholisch. Ich bin vor allem gerne Christin, weil für mich diese Botschaft im Mittelpunkt steht. Und das Evangelium ist für mich in der tiefsten Struktur einfach Gerechtigkeit. Und wenn wir es schaffen, diese Gerechtigkeit in diese Zeit zu übersetzen, dann hat diese Botschaft Zukunft und dann kann sie auch wieder Heimat für viele Menschen werden.
Herr Potschun, Sie vertreten die katholische Jugend. Wie groß ist denn die Reformungeduld bei Ihnen, bei der katholischen Jugend? Geht es Ihnen da ähnlich wie Frau Messrian?
Mir geht es ähnlich. Man kann sagen, dass die katholische Jugend auch gerne Christinnen sind. Das merkt man daran, dass sie sich für ihre Kirche engagieren. Der Reformwillen ist aber sehr, sehr groß. Es ist ja nicht erst seit dem Bekanntwerden der MAG-Studie, dass wir Reformen brauchen, sondern das ist schon länger der Fall. Und von daher glaube ich, dass die jetzt dringend notwendig sind und dass der synodale Weg tatsächlich der Rahmen ist, in dem Reformen tatsächlich stattfinden können und uns die MAG-Studie auch nochmal die Dringlichkeit dieser Reform aufgezeigt hat.
Frau Keppel, Stichwort synodaler Weg. Der richtige Weg?
Es ist sicherlich ganz wichtig, gemeinsam in den Dialog zu treten und es ist gut, dass wir miteinander sprechen. Die Kirche ist aber keine deutsche Kirche, sondern es ist die römisch-katholische Kirche. Und deswegen ist es ganz wichtig, eben diese Einheit zu wahren.
Also der falsche Weg.
Solange er ergebnisoffen ein Prozess ist, der im Gespräch bleibt, ist es natürlich ein Weg, der legitim ist, ja.
Frau Messrian.
Also von mir aus gesehen, ich finde diesen synodalen Weg wichtig und vor allem folgen wir ja da auch Papst Franziskus, der sich eine synodale Kirche wünscht. Und dieses weltkirchliche Argument, dass wir keine deutsche Kirche sein können, das ist für mich eigentlich so nicht tragbar, dass wir, weil überall auf der Welt regen sich die Stimmen, dass diese Kirche Reformen braucht. Wir erleben das in unserem Catholic Women's Council. Wir sind inzwischen weltweit vernetzt und überall auf der Welt treffen wir auf Frauen und auch Männer, die sich eine andere Kirche wünschen. Ich glaube, wir können da auch gar nicht so viel falsch machen, weil uns alle verbindet dieses Evangelium. Da haben wir eine klare Linie. Und wenn wir es schaffen, dieses wieder sichtbar zu machen, auch in den Strukturen. Und wir müssen sehen, dass Kirche ist zwar, wie wir glauben, von Jesus Christus gestiftet, aber sie ist ja eine weltliche Einrichtung. Da arbeiten Menschen zusammen. Und überall, wo Menschen zusammen sind, geht es um Macht. Und diese Macht muss kontrolliert werden. Und ich frage mich, warum muss die Kirche da so hinterherhinken? Sie kann sich doch einfach den Errungenschaften, hinter die wir ja alle nicht zurückgehen möchten, was Demokratie betrifft, was Meinungsfreiheit, was ja auch Diskriminierung betrifft, da wollen wir doch nicht mehr zurückgehen. Da kann doch die Kirche einfach sagen, wovor hat sie da Angst? Sie kann doch einfach sagen, wir wenden das bei uns an und werden so eine zukunftsfähige Kirche, die nicht nur Ausschluss und Enge atmet, sondern Weite und letztlich damit ja auch das Evangelium atmet.
Herr Potschun, Bischof Betzing, Sie haben es bestimmt verfolgt, in der vergangenen Woche hat am Ende der Herbstvollversammlung von einer kolossalen Krise der katholischen Kirche gesprochen. Das hat er erklärt. Wie berechtigt sind diese dramatischen Worte? Steckt Ihre Kirche tatsächlich in einer ganz tiefen Krise?
Dem kann ich zustimmen. Ich glaube schon, dass die Kirche tatsächlich in einer kolossalen Krise steckt, wie er es formuliert hat. die Krise äußert sich letztendlich durch die vielen Missbrauchsfälle, die ans Licht gekommen sind. Aber das ist ja letztendlich auch nur ein Symptom. Frau Mesrian hat es schon angesprochen, die Kirche ist ja ein System, in dem Macht eine große Rolle spielt und wo wir hinterfragen müssen, wer hat warum, aus welchen Gründen Macht. So, da werden viele theologische Argumente mal angeführt, wieso insbesondere Männer in der Kirche Macht haben, wieso die nicht geteilt werden kann. Ich halte das alles ein bisschen für Scheinargumente, weil die Kirche sich ja durchaus auch verändern kann. Also ich glaube kaum, dass wir an einen Gott glauben, der nur Männern und nur einem Geschlecht Macht gegeben hat und der auch nur gewissen Bischöfen oder sogar nur dem Papst seinen Willen mitteilt. Sondern wir sind ja eine Kirche von vielen Gläubigen, die auch eine Einheit bilden, auch weltweit eine Einheit bilden und die somit auch Teil der Kirche sind und auch wissen, was Gottes Wille ist. Das heißt, wenn wir so weit denken, dass wir demokratische Elemente in der Kirche einführen, dann wäre das sogar nochmal ein breiteres Abbild von dem, was Gott mit uns Menschen und mit der Erde vorhat.
Frau Keppel, wollen Sie Herrn Potschun antworten?
Ja, ich denke, dass die Argumente auf beiden Seiten zu Genüge eigentlich ausgetauscht und bekannt sind. Das auch angesprochen ist, werden eben theologische Argumente dort angeführt. Ich glaube, dass es letztendlich doch auf was anderes ankommt, nämlich die Frage, wie groß ist mein Gottvertrauen? Wie groß ist mein Vertrauen darin, dass die Kirche vom Geist Gottes geführt wird? Die Kirche sagt in der Einheit von Schrift, Tradition und Lehramt, dass Gott in Christus Mensch geworden ist und dass er als Jesus Christus die Kirche gestiftet hat. Wir sind also keine Institution, die sich ihre Satzung irgendwie selber gegeben hat und die dadurch beliebig veränderbar wäre.
Aber Frau Keppel, Entschuldigung, das Problem ist ja nicht zu sagen, was Gott will oder was Gottes Wille ist. So, dass, da sind wir uns ja einig, dass die Kirche dem folgen muss, sondern die Frage ist, wer darf das auslegen und wer darf diese Auslegung in Kirchengesetze fassen? Und das sind nun mal Männer, die schon lange in ihrem Machtposten besetzen. So, und das ist, glaube ich, das Problem und nicht das Problem, was eigentlich Glaubensinhalt ist. Darüber streiten wir ja gar nicht.
Ja, ich denke, das Problem ist auch, dass dem, wenn Sie sagen Tradition, Schrift und Lehramt, dass einfach das Lehramt seit, sagen wir, dem 19. Jahrhundert, seit dem Ersten Vatikanum eine so große Stellung einnehmen kann. Und wir merken einfach, dass diese Kirche gefangen ist wie in einem Stahlkorsett und ständig dieses Lehramt angeführt wird. Aber auch Dogmen können sich verändern. Also wir müssen einfach offen bleiben für das, was auch Zeit uns zeigt, was für Errungenschaften die Moderne uns gebracht hat. Die sind ja nicht alle schlecht. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, darf ein Mensch aufgrund seiner Hautfarbe diskriminiert werden, würden wir alle zustimmen, natürlich darf er das nicht. Wenn ich Sie fragen würde, darf ein Mensch aufgrund seines Geschlechts diskriminiert oder von etwas ausgeschlossen werden, dann sagen Katholiken, oder sagt das Lehramt ja?
Und jetzt sind wir gespannt, was Heinrich Horn sagt an dieser Stelle. Er hat uns angerufen aus Revenich an der Mosel, wenn ich es richtig auf den Kopfhörer gesagt bekommen habe. Guten Tag, Herr Horn.
Guten Tag und schönen guten Tag in die Runde. Ich glaube, der Fehler steckt da im Detail. Ich kann mich erinnern, dass Papst Benedikt im Bundestag war, den Arm gehoben hat, den Arm gesenkt hat und gesagt hat, Staat und Kirche, irgendwie so gefordert hat, Staat und Kirche zu trennen. Dann ist meines Erachtens der Punkt, weshalb die katholischen Bischöfe zurückgetreten sind. Jetzt ist Papst Franziskus an der Macht.
Was meinen Sie, Herr Horn, mit die Bischöfe sind zurückgetreten?
Der Papst hat ja gefordert, Staat und Kirche zu trennen. Aha. Und das hat die katholischen Bischöfen, meine ich, die Kraft geholt. Und der Papst Franziskus könnte das theoretisch ändern. Denn der Fehler steckt ja da im Detail, wie unsere Bundeskanzlerin Angelika Merkel, ich sei evangelisch.
Angela Merkel ist evangelisch, genau.
Und da steckt ja Staat und Kirche zusammen.
Also Sie denken, der Papst ist gefordert, um die Reformen auch in Deutschland, in der katholischen Kirche auf den Weg zu bringen?
Genau.
Mhm. Will jemand antworten über die Rolle des Papstes im Kontext der Reformdebatte innerhalb der katholischen Kirche?
Ich glaube, dass der Papst da ganz klar dahinter steht, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Er ist für eine Kirche der Synodalität. Er hat großartige Schriften gegen den Klerikalismus geschrieben. Also ich sehe da schon eigentlich eine große Ermutigung für die deutschen Bischöfe. Ich sage immer, eine kritische Masse von 10, die sich für die Gleichberechtigung, für Transparenz in den Machtstrukturen einsetzen würden. Und gegen 10 Bischöfe könnte auch keine Glaubens- oder Kleruskongregation ankommen. Also mehr Mutausbrüche wagen und einfach, wie am Anfang der Hörer auch sagte, springen, springt. Denn ihr habt nichts zu verlieren. Ihr habt eigentlich nur zu gewinnen aufgrund der Botschaft, die wir eigentlich die uns aufgetragen ist, in die Welt zu bringen.
Aber korrigieren Sie mich, Frau Messrian, Herr Potschun, der Papst hat sich klar ausgesprochen gegen Frauen auf der Kanzel.
Wo hat er das denn so klar gesagt?
Vielleicht kann Frau Keppel mir helfen.
Es ist ja vom Papst zum Synodalen Weg eine ganz eindeutige Äußerung zum Beginn des Synodalen Weges dazu gekommen, ein Hinweis, eine Ermahnung darauf, sich doch nach der kirchlichen Lehre auszurichten und an ihr festzuhalten. Und der Kern des Synodalen ist ja, und da hat Frau Messrian ganz recht, dass Franziskus ein großer Freund des Synodalen ist, dass wir auf diesem Weg vom Heiligen Geist geführt werden und nicht ein Ziel, das zu Beginn schon feststeht, dass kirchenpolitischer Natur ist, durchsetzen wollen.
Und aber genau, was definieren Sie genau als ein Ziel, das kirchenpolitisch durchgesetzt werden soll? Was ist es genau für ein Ziel?
Es geht meines Erachtens nach an der Frage vorbei, also bei der Forderung nach Gleichberechtigung im priesterlichen Dienst. Es geht am Wesen des Priesteramtes vorbei, so wie die Kirche es lehrt, sondern da steht das Ziel dorthinter, eben diese Gleichberechtigung, die die Frage nach der Priesterweihe aber im Kern verfehlt, da eine Gleichberechtigung kirchenpolitisch zu erreichen.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Vielleicht, Herr Botschun wollte sich auch zu Wort melden, habe ich gerade also in meinem Rücken gespürt.
Ja, zwei Sachen. Zum einen glaube ich tatsächlich, dass wir müssen Frauen weihen, das ist ganz klar. Es braucht endlich die Priesterweihe der Frau und ich sehe auch keine theologischen Argumente, die dagegen sprechen. Ich finde es höchst fragwürdig, dass das Mannsein Jesu als das Kriterium genannt wird, warum Priester geweiht werden dürfen. Ich glaube, es geht vielmehr darum, wie Jesus gewirkt hat und wie er in seinem Inneren war und wie er auf Menschen zugegangen ist. Und das sind die ausschlaggebenden Kriterien für einen Menschen, zum Priester oder zur Priesterin geweiht zu werden. Das ist das eine. Und das andere glaube ich schon, dass es ein festgelegtes Ziel im synodalen Weg gibt. Der Grund ist ja die MAG-Studie und die Missbrauchsfälle. Das heißt, das Ziel des synodalen Weges muss sein, eine Kirche in ihrer Verfasstheit so zu schaffen, dass wir Kinder und Jugendliche vor Missbrauch schützen. Und das ist ein vorgegebenes Ziel. Und die MAG-Studie nennt uns da ganz klar Risikofaktoren und Schutzfaktoren. Und auf die gehen wir ja im synodalen Weg ein. Und die hat auch gemeinsam die Bischofskonferenz gemeinsam mit dem ZTK auch beschlossen.
Frau Messrian, Herr Potschun, vielleicht können wir noch kurz über den Papst reden, bevor es auf die Nachrichten zugeht. Die Rolle des Papstes, akzeptieren Sie denn in dieser Reformdebatte das abschließende Wort des Papstes, die Verkündigung aus dem Vatikan, der Papst als Kirchenoberhaupt, der auch in dieser Reformdebatte das letzte Wort haben wird?
Also der Papst wird das letzte Wort haben. Ich habe ehrlich gesagt die Schreiben des Papstes als Ermutigung wahrgenommen, dass wir eine synodale Kirche bilden und dass die Bischöfe durchaus auch mit den Ergebnissen des synodalen Weges auf den Vatikan zugehen und auch dort dann Veränderungen bewirken müssen. Weil das ist ja sowieso klar, dass viele Beschlüsse, die der synodale Weg und die Synodalversammlung fassen wird, ja auch nach Rom gegeben werden müssen, um dort die Veränderungen zu beschließen. Wir können nicht alles sofort in der Ortskirche umsetzen und ich glaube schon, dass der Papst da offen ist für die Argumente. Er hat sich ja auch mit Bischof Betzing getroffen, um genau das zu diskutieren.
Frau Messian, sehen Sie den Papst eher an Ihrer Seite?
Ja, eindeutig. Also ich bin da sehr zuversichtlich, auch wenn er natürlich als Mann, als Südamerikaner und in diesem Alter jetzt sicherlich mit mir in allen Dingen nicht einer Meinung ist. Aber ich glaube, dass er in allem, was ich gelesen habe, auch wenn es umstritten ist, was er in Querida Amazonia damals über die Rolle der Frau, dass er uns da immer so anlobt, gesagt hat. Aber ich glaube, da würde ich jetzt mal einfach großzügig drüber hinweggehen und sagen, er möchte eine synodale Kirche, also müssen wir gucken, wie wir diese Synodalität und was Herr Pott schon sagt, ist ja genau richtig. Wir müssen eine Verfasstheit dieser Kirche geben, die auch dieser Botschaft Jesu würdig ist. Und das, was ich im Moment sehe, ist der Botschaft Jesu nicht würdig. Also für mich verrät diese Verfasstheit, wie sie jetzt ist, dass Macht in der Hand einiger weniger ist. Und diese Macht, ich habe es am Dom in Köln gesagt, führt zu Willkür, weil sie nicht kontrolliert wird. Keiner von uns wäre gefeit, diese Macht zu missbrauchen. Und insofern verstehe ich auch nicht, warum sich irgendjemand dagegen wehren könnte, dass wir uns einfach eine Verfassung geben, die Macht kontrolliert. Weil Macht verbreitet Angst, wenn sie nicht kontrolliert wird, und Angst steht uns nicht. Und was ich in vielen Gesprächen mit Hauptamtlichen auch in diesem Bistum hören muss, ist Angst. Die werden langsam ermutigt, auch durch uns, dass sie ihre Stimmen erheben. Die leisten großartige Arbeit an der Basis. Aber allzu schnell gibt es Abmahnungen, wenn sie sich auf Veranstaltungen mit uns zeigen. Und das mag in diesem Bistum extrem sein, ist in anderen Bistümern nicht so. Ich erlebe auch durchaus gesprächsbereite, offene Bischöfe, denen wirklich etwas an der Reform und an der Zukunft der Kirche liegt. Aber solange es eben in der Willkür eines Einzelnen oder einiger weniger liegt, kann diese Kirche nicht glaubwürdig weitermachen.
Ganz kurz, Frau Keppel, wie hoch oder wie stark ist aus Ihrer Sicht die Dialogbereitschaft der Bischöfe, die Reformbereitschaft des Papstes?
Was die, die tiefere Durchdringung der kirchlichen Lehre, das tiefere Verständnis des priesterlichen Dienstes, dass keine Machtausübung, sondern ein wirklicher Dienst ist, was das angeht, ist der Papst und, denke ich, sind wir alle unbedingt aufgerufen und verpflichtet, uns diesem Verständnis mehr zu widmen. Und
wir reden gleich weiter, denn die Nachrichten kommen um 10:30. Bischöfe unter Druck. Wie viele Reform braucht die katholische Kirche? Das ist unser Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. In 5 Minuten geht es gleich weiter hier im Deutschlandfunk. Bischöfe unter Druck. Wie viel Reform braucht die katholische Kirche? Unser Thema hier noch bis 11:30 in unserer Sendung Kontrovers. Unsere Gäste: Susanne Keppel, Sprecherin der Initiative Pontifex, Maria Mesrian, Mitinitiatorin der katholischen Kirchenreformbewegung Maria 2.0 und Gregor Potschun vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, er ist BDKJ-Bundesvorsitzender. Sie können uns wie immer anrufen, hier Ihre Fragen stellen oder live mit unseren Gästen diskutieren. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine Mail, kontrovers@deutschlandfunk.de. Und in der Leitung ist Herr König aus dem schönen Halberstadt. Ich grüße Sie, Herr König.
Ja,
Hallo, Herr König.
Wenn ich hier, sprechen Sie. Wenn ich hier was sagen darf, ich darf etwas sagen. Kirche ist für mich, ich bin 81 Jahre alt und auch früher mal evangelisch getauft und konfirmiert worden, mit 18 ausgetreten. Ich halte mich weder für gläubig noch für ungläubig, aber eins ist für mich klar, nicht nur die katholische Kirche, sondern auch die anderen Kirchen, die wir kennen, sind reine Herrschaftsformen. Hier wird Macht über Menschen ausgeübt und dazu braucht man Personal. Und in der katholischen Kirche ist es ordentlich geregelt. Ganz oben sitzt der Papst und da kommen dann die Kardinäle und dann kommen die Bischöfe und unten sind das dann die guten, wie heißen die eigentlich, Pfarrer, ja? Ja, und die üben Macht aus. Es sieht nur so aus, als wären sie Dienstleister, aber sie üben Macht aus über die Menschen, die an das glauben, was sie verkünden. Und das ist eine ganze Zeit lang gut gegangen, mindestens 500 Jahre, wenn nicht 1000 in Deutschland und Europa. Und das geht nun zu Ende. Die Menschen brauchen keine Vorgesetzten mehr in Sachen Glauben. Meine Oma sagte immer schon, jeder soll nach seiner Fassung geselig werden. Außerdem sagte das auch schon Mutter König von Preußen. Mhm. Ja, und darum können wir jetzt in aller Ruhe zusehen, wie die Macht bröckelt, wie das Personal davonläuft. Auch wenn man jetzt versucht, Frauen, alles, ja, kann man alles machen, Frauen in den Dienst zu nehmen, die Zeit der Religion und speziell auch der katholischen Kirche geht zu Ende.
Vielen Dank,
und
Herr
das
König.
Ich glaube, eigentlich mit Ruhe angucken.
Ja. Ich glaube, Ihr Punkt ist klar geworden, Herr König. Eine Kirche ohne Bischöfe, eine Kirche ohne mit flachen Hierarchien oder ganz ohne Hierarchien. Ist das eine Kirche, die Sie sich vorstellen, Frau Messrian?
Ja, ich kann mir das vorstellen, dass wir einfach da auch wieder mehr an die basal werden und in Entscheidungsprozessen einander zuhören. Ich muss da dem Herrn König widersprechen. Ich glaube, ich habe selbst 5 Kinder, ich glaube, dass Glaube und die Sehnsucht nach, auch nach dem Göttlichen oder nach dem Spirituellen, die ist sehr groß in unserer Gesellschaft. Und ich bin davon überzeugt, dass wir dafür auch Räume schaffen könnten. Und wir merken bei unseren Veranstaltungen von Maria 2.0, dass sehr viele Menschen kommen, Frauen, auch Männer, die aus der Kirche ausgetreten sind und die danach zu uns kommen und sagen, endlich können wir wieder mal frei atmen. Uns fehlt nämlich auch etwas. Wir haben dieser Kirche ja nicht nur den Rücken gekehrt, weil wir nicht mehr das Geld bezahlen möchten, sondern weil wir da keine Heimat mehr gefunden haben. Und ich glaube schon, dass es in dieser Gesellschaft, dass die Kirchen eine wichtige Aufgabe haben und dass sie auch eine Botschaft haben, die in diesen Gesellschaften durchaus eine Berechtigung hat. Aber wir müssen eben eine Form finden, in der das auch glaubwürdig transportiert wird.
Aber Frau Messrian, es gibt offenbar auch andere Meinungen zu dem Thema, nämlich die Menschen, die sagen, ich will meine Kirche so lassen, wie sie ist, ich will keine Veränderung. Zum Beispiel Jörg Martin Böhmer, er hat uns aus Kassel eine Mail geschrieben. Jetzt zitiere ich, beide Kirchen, besonders aber die katholische, brauchen keine Reform, sondern eine Rückbesinnung auf ihre ursprüngliche Botschaft, die von Jesus von Nazareth verkündet wurde und heute noch genauso unbequem ist wie vor 2000 Jahren. Soweit die Mail von Jörg Martin Böhmer aus Kassel. Herr Potschun, wollen Sie 2000 Jahre Kirchengeschichte sich davon verabschieden?
Natürlich nicht. Also die Geschichte der Kirche gehört zur Kirche dazu und hat die Kirche geprägt. Und es wäre ja seltsam zu glauben, dass die Kirche sich in 2000 Jahren nicht verändert hätte. Es gab sehr große Veränderungen, es gab auch schon große Reformen innerhalb der katholischen Kirche. Und wenn er sagt, es braucht eine Rückbesinnung auf das eigentliche Evangelium, da kann ich ihm tatsächlich zustimmen. Aber ich glaube nicht, dass das Evangelium sagt, dass Menschen Macht ausüben sollen über andere Menschen und diese autoritär und absolut sein soll. Sondern ich glaube, dass das Evangelium einen inklusives Evangelium ist und den Menschen die Macht gibt und den Menschen ja auch als Freiheit anspricht. Das ist ja im Prinzip die Botschaft, die Gott den Menschen gegeben hat, als er seinen Sohn Jesus zum Mensch werden lassen hat, dass er den Mensch als Freiheit anspricht. Und genauso muss die Kirche den Menschen als Freiheit ansprechen. Und das finde ich ein Kernpunkt. Und ein Punkt vielleicht auch noch zu dem Anrufer von eben. Ich glaube, man muss zum einen sehen, dass natürlich Personen innerhalb der Kirche verantwortlich sind, auch für die Missbrauchsfälle und auch für Vertuschung und so weiter. Aber gleichzeitig ist es halt eben auch das System. Ne? Also sie stecken in einem System fest, was verändert werden muss. Das zeigt uns ja auch die MRG-Studie nochmal ganz deutlich. Und wir müssen da auch nochmal trennen zwischen der Kirche, wie es immer so schön gesagt wird, also was damit ist wahrscheinlich die Amtskirche auch gemeint, und halt auch den Gläubigen, die auch in anderen Formen ja Kirche sind. Also es gibt ja durchaus demokratische Form in der Kirche. Zum einen denke ich da natürlich an die Jugendverbände, die ihre Leitung schon seit über 70 Jahren demokratisch wählen und wo auch Geistliche gemeinsam mit LeihInnen gemeinsam Verantwortung in der Leitung wahrnehmen, aber zum Beispiel auch die Orden, die ja auch ihre Oberen wählen und wo auch demokratische Elemente da sind. Also es gibt ja durchaus Formen in der Kirche, die schon anders sind als das, was wir von den Diözesen her kennen.
Frau Keppel, Sprecherin der Initiative Pontifex, das, was Jörg Martin Böhmer uns geschrieben hat und was Herr Potsch schon eingangs seiner Antwort gesagt hat, nämlich Rückbesinnung auf den Kern des Evangeliums, das ist wahrscheinlich das, wo Sie einen Konsens haben.
Ganz genau. Und ich finde, wir sollten hier nicht darüber diskutieren, wie wir Macht in der Kirche einfach anders verteilen können und auf alle verteilen können, sondern wir sollten darüber sprechen, wie die Kirche ärmer und einfacher werden kann und so dem Evangelium mehr entsprechen kann. Das ist, glaube ich, gerade in Deutschland ein ganz großes Thema. Die Kirche in Deutschland sollte bereit sein, Macht und Geld abzugeben. Ich würde außerdem auch noch ganz gerne zu sprechen kommen auf den Anruf, auf die Kritik an der Hierarchie. Die lateinische Bezeichnung für den Papst ist Servus Servorum Dei, das heißt Diener der Diener Gottes. Die Hierarchie in der Kirche ist im Kern, in der Idee, eigentlich ein Dienstverhältnis. Und ich würde sagen, dass jeder Bischof, jetzt insbesondere jeder Priester, der nicht dient, der sein Amt nicht als Dienst begreift, nicht dem Evangelium gemäß lebt. Das ist ganz klar. Und dass es da viele Verfehlungen gibt, ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Im Gegenteil, man muss das Priesteramt als Dienst einfach wieder ganz klar stärken. Und um noch auf den Verlust zu sprechen zu kommen, auf den Glaubwürdigkeitsverlust, also was ich in meiner Generation sehr deutlich wahrnehme, ich bin 22 Jahre alt, ich habe mich sehr eigenständig für den katholischen Glauben entschieden. Was ich da feststelle in meiner Generation ist nicht, dass Strukturen primär abschreckend seien oder unverständlich seien. Das große Problem ist, dass die Leute Christus nie wirklich persönlich begegnet sind, keine persönliche Beziehung zu Christus aufgebaut haben. Und darin besteht aber ja der Kern des Glaubens. Darauf beruht schon im Evangelium, und das ist auch Rückbesinnung, das ist wahre Rückbesinnung, jede Berufung. Und hier stehen wir in der dringenden Verantwortung, Priester sowie Laien ganz gleich die Menschen zu einer persönlichen Christusbeziehung zu führen. Das ist das, was die Kirche zukunftsfähig macht, und das ist auch das, was die Menschen in der Kirche in der Vergangenheit häufig nicht erfahren und nicht gefunden haben.
Also vielen Dank. In dem Zusammenhang, bevor Herr Potschun oder Frau Messrian Sie antworten, eine Mail von Mechthild Strohbach. Das geht in die ähnliche Richtung. Zitat, sie schreibt, bei der aktuellen Reformdiskussion, insbesondere im Zusammenhang mit Maria 2.0, fehlt es aus meiner Sicht an theologischer Substanz. Man kann selbstverständlich fordern, dass Frauen Zugang zu Weiheämtern bekommen sollen. Diese Frage entscheidet sich aber nicht mit Verweis auf die gesellschaftlichen Zustände in westlichen Ländern, und die Antwort steht auch nicht von vornherein fest. Soweit die Mail von Mechthild Strohbach, Frau Messrian.
Also es ist durchaus für mich eben, ich sage, ich will jetzt gar nicht so theologisch da in die Tiefe gehen, aber für mich ist es einfach nicht einsehbar, warum Frauen nicht auch Kinder taufen. Wir haben viele Ordensschwestern bei Maria 2.0, die uns sagen, sie sind Krankenhausseelsorgerinnen, sie dürfen nicht das Sakrament der Krankensalbung spenden. Ich verstehe den Geiz nicht, der hinter dieser Haltung steckt, mit den Sakramenten so freizügig umzugehen. Warum verschwenden wir die nicht einfach? Und warum lassen wir nicht alle Menschen daran teilhaben, die es wünschen? Also dieses Verengende, dass wir Homosexuelle nicht segnen, dass da so ein Gekrampfe drum gemacht wird, das finde ich einfach unwürdig. Auch da schäme ich mich auch für diese Kirche. Also jemanden vom Tisch des Herrn abzuweisen, vom gemeinsamen Mahl, wie jetzt wieder jüngst vom Vatikan da in diesem Ökumene-Papier, dass es ganz schwierig ist, dass katholische und evangelische Christen am selben Abendmahl teilnehmen. Das ist der Botschaft Jesu Christi unwürdig. Sie ist viel stärker, viel freier, als wir uns das vorstellen können. Und jede Verengung und Kleinengführung führt doch dazu, dass wir uns da selbst beschneiden. Und das finde ich einfach schade und traurig, und dafür kämpfe ich eben, dass es da wieder eine Weite und Räume gibt, die sich öffnen.
Und angerufen auf der 00800 4464 4464 hat uns Frau Bünger aus dem hohen Norden, aus Hamburg. Frau Bünger, guten Tag. Schämen Sie sich auch für Ihre Kirche, wie Frau Messrian, an manchen Stellen?
An manchen Stellen schäme ich mich da tatsächlich für. Also ich stehe da so ein bisschen in der Mitte, sag ich mal. Also die Dame von Pontifex heißt das, glaube ich, ne? Die sagte, die Kirche ist halt nicht so eine Institution wie alle anderen. Das sehe ich als Gläubige und Katholikin eben auch so. Dass es eigentlich der Leib Christi quasi ist, also was ganz Besonderes. Aber andererseits warte ich schon seit den 70er Jahren, seit meiner Kindheit auf wirklich notwendige Reformen, um meinen Glauben wieder so, also wirklich menschenfreundlich und der Liebe nach. Das Zentrum vom Christentum ist für mich die Liebe und all diese Dinge, ne, Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren und Beteiligung der Frauen, das gehört für mich eigentlich also zu dieser Botschaft dazu. Mhm. Also, muss ich so sagen.
Ja. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das sehen tatsächlich viele Menschen so und auch viele junge Menschen sehen das so, dass genau das dazugehört, dass wir eine inklusive Kirche sind und dass auch Jesus ein inklusiver Mensch war. Und ich möchte auch dem widersprechen, was Frau Keppel eben gesagt hat, dass viele junge Menschen nicht mehr nah an Jesus Christus wären. Ich nehme das ganz, ganz anders wahr. Viele junge Menschen, die in den Jugendverbänden aktiv sind, haben eine sehr, sehr tiefe Spiritualität, eine sehr besondere Spiritualität, eine Spiritualität, in der sie Jesus Christus sehr nahe sind. Und deswegen engagieren sie sich ja auch für ihre Kirche. Deswegen sind sie eben nicht gegangen, sondern sind noch Teil der Kirche, weil sie ihre Kirche lieben. Und es ist, glaube ich, auch ein Scheinargument zu sagen, das sind theologische Gründe alles und die Kirche hat ja nichts mit der Gesellschaft zu tun. Das stimmt ja so nicht. Die Kirche ist ja Teil der Gesellschaft und steht nicht neben der Gesellschaft. Das heißt, Diskriminierung, die in der Gesellschaft nicht sein darf, darf auch in der Kirche nicht sein.
Frau Wüngener, sind Sie zufrieden mit den Antworten?
Ja, also wie gesagt, ich hatte ja im Vorgespräch gesagt, also im Moment traue ich meiner Kirche nicht so viel Reform zu und also ich denke immer so an die Wiedervereinigung, an die hat ja auch keiner geglaubt. Also ich hoffe sozusagen da so ein bisschen auf ein Wunder, dass die Kirche sich vielleicht auch nochmal so wie im Zweiten Vatikanischen Konzil auf den Weg machen kann und sich tatsächlich den heutigen Formen der Liebe sozusagen also eben auch anpassen kann.
Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Wüngener. Und eine andere Meinung als Sie hat Michael Oberseider, der uns eine Mail geschrieben hat. Ich zitiere es etwas länger. Ich zitiere, das Problem ist, dass die Kirche heute Leute nicht mehr anspricht und das Thema Reformen wird eher als Vorwand genommen, um guten Gewissens austreten zu können. Ein Vergleich mit der wesentlich liberaleren evangelischen Kirche zeigt, dass dort die Austrittszahlen sogar höher sind als in der katholischen Kirche. Eine weitere Liberalisierung und Öffnung sollte mit größter Vorsicht ablaufen. Soweit Michael Oberseider, der uns eine Mail geschrieben hat. Ja, vorsichtige Liberalisierung oder eine Revolution, Frau Messrian?
Revolution, ganz eindeutig. Die Zahlen sprechen trotzdem für sich. Genügend Leute haben der Kirche jetzt den Rücken gekehrt. Ich bin für die Revolution, weil Jesu Botschaft revolutionär war. Und ich sage ja immer, Mutausbrüche, wir müssen wagen, wir müssen aus der Deckung kommen und wir stehen in dieser Zeit, wir sind Kinder unserer Zeit. Ich kann meiner Tochter im 21. Jahrhundert nicht mehr verklickern, dass sie in irgendeiner Institution etwas nicht werden kann, weil sie eine Frau ist. Und wir haben eine Bundeskanzlerin, wir haben seit heute eine Kölner Oberbürgermeisterin. Also die können das der nächsten Generation sowieso nicht mehr weitergeben, wenn schon meiner nicht mehr.
Herr Potsch, schon eine Revolution auch in Ihrem Sinne, auch wenn Sie dann riskieren, dass die Kirche sich möglicherweise spaltet?
Also ich glaube nicht, dass die Kirche sich spaltet. Trotzdem bin ich unbedingt für Revolution. Wir brauchen jetzt dringend Veränderungen. Ich glaube, dass der synodale Weg, der jetzt gerade stattfindet, eine der letzten Chancen ist, um ernsthaft was zu verändern, um die Menschen halt nicht sich noch weiter von der Kirche entfernen zu lassen, beziehungsweise andersrum, dass die Kirche sich nicht noch weiter von den Menschen entfernt. So ist es, glaube ich. Und ich glaube auch, dass wir das unabhängig von Austrittszahlen betrachten müssen. Das ist ein Argument, was häufig kommt. Aber auch wenn es dreimal so viele Austrittszahlen wären und auch wenn es viel, viel weniger Austrittszahlen wären, ist die Verfasstheit der katholischen Kirche menschenfeindlich. Und dem müssen wir entgegengehen.
Mhm. Frau Keppel, sehen Sie die Gefahr der Kirchenspaltung, wenn es eine Revolution gäbe, im Sinne von Frau Messrian?
Also zunächst will ich sagen, dass ich die Botschaft Jesu und das Evangelium in der Tat auch für revolutionär halte, eben weil es den Maßstäben und den Gesetzen der Welt so fundamental entgegensteht. Und deswegen ist es doch verengt und absolut unzutreffend, auf die Kirche als weltliche Institution zu schauen. Natürlich erschließt sich uns so nicht, warum Frauen nicht zu Priesterinnen geweiht werden können. Also wenn ich mich bei einer Firma bewerbe, die mich dann grundsätzlich von dem Job ausschließt, weil ich eine Frau bin, dann handelt die Firma natürlich ungerecht, ganz klar. In der Kirche haben wir es aber nun mal mit einer ganz anderen und wirklich existenziellen Dimension zu tun. Mhm. Der Priester erfüllt nämlich keinen Job und ja, sondern das ist ein sakramentaler Dienst, den er erfüllt.
Und was bedeutet Sakrament, Frau Keppel, würde mich jetzt mal, Sakrament bedeutet ja, Sakrament Zeichen des Heils zu sein. Ja, und die Kirche ist Zeichen des Heils, wenn sie in ihren Strukturen Gerechtigkeit lebt. Also,
dass der Priester,
da kein Widerspruch.
Ja, okay, dass der Priester einen sakramentalen Dienst erfüllt, bedeutet, dass er als Person, als Zeichen auf etwas verweist, das ihn selbst übersteigt. Er verweist damit auf Christus, wenn er die Sakramente in persona Christi stellvertretend für ihn spendet.
Und das kann er nur
und
als Mann?
Und da möchte ich nochmal betonen, das ist letztendlich ein Glaubensakt und Gottvertrauen, anzuerkennen, dass Christus Mann war und dadurch nur ein Mann in der Gestalt repräsentieren kann. Ich halte es für ein ganz, ganz großes Problem aus theologischer Sicht, die Männlichkeit Jesu zu relativieren. Gott ist doch nicht von unserer Geschichte und unseren Gesetzmäßigkeiten abhängig.
Aber er ist Mensch geworden, nicht Mann, Frau Kepp.
Und das ist absurd.
Als Mann Mensch geworden.
Also es ist absurd, dieses Kriterium der Männlichkeit so hoch zu halten. So, darum geht es ja nicht bei Jesus Christus. Auch als Mensch geht es nicht um sein Mannsein, sondern es geht darum, wie er in Nächstenliebe auf Menschen zugegangen ist und wie er die Menschen geliebt hat. Und nicht darum, dass er Mann war. Also ich finde, dieses Kriterium des Geschlechts ist so hoch gehalten, auch in unserer Gesellschaft, und hat eine so hohe Relevanz, und ich verstehe gar nicht, warum. Warum ausgerechnet das Kriterium sein muss, und das kann mir auch niemand theologisch erklären.
Und jetzt sind wir gespannt auf Herrn Limberg aus Essen. Herr Limberg, ist die 0% Frauenquote tatsächlich das Hauptproblem auch aus Ihrer Sicht der katholischen Kirche?
Nein, erstmal guten Morgen.
Guten Morgen.
Aus Essen. Ja, ich möchte mal einige Punkte anmerken. Also zum Ersten ist es so, wenn ich sonntags in die Kirche gehe und ich bin seit 50 Jahren in der gleichen Pfarrgemeinde, sind 3/4 der Anwesenden Frauen und 1/4 Männer. Das nächste, was ich anführen möchte, ist, zumindest hier in Essen ist das so, die katholische Kirche wird immer sehr schlecht geredet. Trotzdem besteht ein riesiger Bedarf irgendwie schulpflichtiger Kinder bzw. der ihrer Eltern, ihre Kinder auf eine katholische Grundschule oder ein katholisches Gymnasium zu bekommen. Das nächste, was ich anführen möchte, Sie sagten bei der Anmoderation, 250.000 Katholiken sind ausgetreten. Das sind bei 25 Millionen, grob geschätzt, 1%. Das ist ja nun wirklich verkraftbar, finde ich. Ne? So, was das Zölibat angeht, möchte ich Folgendes anmerken. Das Zölibat hat auch dazu geführt, dass nicht so wie in der evangelischen Kirche quasi das Amt vererbt wird. In der evangelischen Kirche sind 1/3 der Priester sind Zöglinge aus einem evangelischen Pfarrhaus.
Aber darf ich da mal kurz unterbrechen? Aber die evangelischen Pfarrer vererben ja ihre Position nicht. Das Zölibat wurde im 10. Jahrhundert eingeführt, weil eben diese Vererbung stattfand und weil man dem entgegengehen wollte. Aber Sie können jetzt nicht unseren evangelischen Mitchristen unterstellen, dass sie ihre Ämter vererben. Die Kinder ergreifen vielleicht den Beruf des Pastors oder der Pastorin, weil sie das so vorgelebt bekommen haben. Da ist ja ein fundamentaler Unterschied.
Naja gut, aber immerhin sind 1/3 irgendwie der evangelischen Priester irgendwie stammen aus einem evangelischen Pfarrhaushalt. Und ich meine, das ist das Gute halt, finde ich, am Zölibat der katholischen Kirche, dass dadurch quasi jeder, der Mitglied der katholischen Kirche ist, die Möglichkeit hat, auch in ein Priesteramt zu kommen. Abgesehen jetzt mal traditionell halt, dass Frauen jetzt nicht Priester werden können, begrüße ich sogar. Das finde ich sogar sehr gut. Ja, da können Sie ruhig drüber lächeln irgendwie. Ich finde das gut irgendwie. Also wenn ich evangelisch wäre, wäre ich schon vor Jahrzehnten aus der Kirche ausgetreten, weil mir die Kirche viel zu liberal ist und viel zu beliebig. So, und ich möchte abschließend noch mal eins fragen an die Dame von Maria 2.0. Ja, warum treten Sie nicht einfach in die evangelische Kirche ein? Da haben Sie doch alles, was Sie da fordern.
Das ist lustig, die Frage wird uns ständig gestellt, aber wissen Sie, ich bin katholisch, ich bin in Süddeutschland groß geworden in einem sehr religiösen Elternhaus und ich liebe diese Kirche, ich möchte katholisch bleiben. Für mich hat diese Kirche theologisch und kirchlich so viel, dass es mir im Herzen liegt. Ich will jetzt nicht evangelisch werden. Warum gehen Sie nicht, also ich sage ja auch nicht zu den Traditionalisten, warum geht ihr nicht zu den Pius-Brüdern?
Vielleicht, Entschuldigung, wenn ich mich einschalten darf, Herr Potschon, wie, mit welchen Argumenten, Sie haben jetzt ungefähr noch eine Minute, 1:30 Zeit, würden Sie Herrn Limberg überzeugen von dem Ende, notwendigen Ende des Zölibat?
Also Zölibat ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass die Kirche sich tatsächlich wandelt und eben nicht 2000 Jahre lang gleich bleibt, weil es gibt keine theologischen Argumente, sondern es waren rein pragmatische Argumente, warum das Zölibat eingeführt wurde, die heutzutage nicht mehr gelten. Aber eigentlich ist ein anderer Punkt, den er genannt hat, viel relevanter, nämlich, dass ja die Kirche eine Relevanz für die Menschen hat und dass es immer mehr Menschen gibt, die auch nach Spiritualität suchen. So, und da möchte ich total zustimmen. Umso schwieriger ist es ja, dass die Kirche in ihrer Verfasstheit diese Menschen oder teilweise Menschen ausschließt, die danach suchen. Also das Beispiel sind Homosexuelle, die in der Kirche, wenn sie homosexuell leben, als schwere Sünder gelten. Und das ist total dramatisch, dass diese Menschen, die vielleicht eine tiefliegende Spiritualität haben und einen tiefen Glauben haben, von dieser Kirche ausgeschlossen werden und keine Heimat und keinen Ort finden, wo sie tatsächlich mit ihrer Spiritualität und ihrem Glauben angesiedelt werden können, weil sie ausgeschlossen werden. So, und das ist ja der Grund, warum die Kirche sich auch verändern muss, um halt den Menschen die Heimat zu bieten im Glauben, die sie auch suchen. Also ich möchte zustimmen, dass da Menschen tatsächlich auf der Suche sind, glaube aber, dass die Kirche die auch aufnehmen muss, und zwar offen aufnehmen muss und nicht mit Vorbehalten.
Und umgekehrt, Herr Limberg, wäre eine reformierte Kirche nicht mehr Ihre spirituelle Heimat?
Nein, also ich muss sagen, ich bin seit 50 Jahren in der gleichen Pfarrgemeinde. Ich bin 6 Jahre in einem katholischen Internat groß geworden. Heute würde man sagen Elite-Internat. Und ich muss sagen, das war die schönste Zeit meines Lebens halt. Also dieses ganze Negative, was immer irgendwie in die katholische Kirche da hineininterpretiert wird, ja, ich verstehe es nicht. Und ich muss ganz ehrlich nochmal Kritik am Deutschlandfunk zu sagen, der Deutschlandfunk steht der katholischen Kirche extrem feindlich gesinnt gegenüber. Es wird immer nur Negatives berichtet, ob der eckige Tisch oder Maria 2.0. Es kommen aber nie traditionelle Katholiken bei Ihnen zu Wort.
Na, Sie sind ja heute schon mal zu Wort gekommen, Herr Limberg. Und wir diskutieren mit unseren Hörern. Wir haben, glaube ich, eine breite Meinungsvielfalt auch in dieser Sendung. Und es geht weiter nach den Nachrichten um 11 Uhr mit dem Thema Bischöfe unter Druck. Wie viel Reform braucht die katholische Kirche? Thema unserer Sendung. Gleich geht es weiter nach den Nachrichten um 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Sie können uns weiter anrufen, kostenfrei unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail, kontrovers@deutschlandfunk.de. Bis gleich hier im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Weiter mit Stefan Heinlein und dem Thema Bischöfe unter Druck. Wie viel Reform braucht die katholische Kirche? Unsere Gäste Maria Messrian von der Reformbewegung Maria 2.0, Susanne Keppel von der Initiative Pontifex und Gregor Potschun vom Bund der deutschen katholischen Jugend. Noch 25 Minuten haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Zeit, uns anzurufen, mit uns zu diskutieren, Ihre Fragen zu stellen zu unserem Thema. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 4464 4464. Und Frau Fritsch aus Delmenhorst hat uns angerufen und dieser Nummer. Guten Tag, Frau Fritsch.
Ja, guten Tag, Herr Heinlein.
Eine Frage oder wollen Sie einfach ein Thema ansprechen, das wir noch nicht diskutiert haben?
Ja, ich habe mir Gedanken dazu gemacht, wie man auch andere Strukturen verändern kann. Und da habe ich gedacht, man müsste das Staatskirchenrecht ändern, damit die Kirchen, beide große Kirchen, bilanzpflichtig werden und jedes Bundesland die Vermögensanteile der Kirchen immer veröffentlicht. Und wenn das Staatskirchenrecht dahingehend geändert wird und die Kirchen bilanzpflichtig werden und steuerpflichtig werden, dann können ja auch nicht mehr so viel Gelder an den Papst abgeführt werden. Ja, zum Beispiel auch, dass die Bischofsgehälter nicht mehr vom Steuerzahler nochmal separat neben den Kirchensteuern nochmal gezahlt werden. Also mit Geld könnte man vielleicht da an die Strukturen gehen.
Und wie sollten die Strukturen sich ändern, Frau Fritsche?
Bitte?
Welche Strukturen möchten Sie verändert haben innerhalb der katholischen Kirche?
Ja, also ich denke, die sind ja in so einem ruhigen Fahrwasser, weil sie so viele Privilegien haben. Und wenn der Bürger, der Staat da mal ein bisschen dran rüttelt, dann würde sich vielleicht auch was verändern in der Kirche.
Vielen Dank, Frau Fritscher. Und dazu vielleicht noch eine Mail von Darius Ortmann. Er schreibt, die Kirche ist frauenfeindlich, fördert Kindesmissbrauch und vergoldet sich die Badewannen. Und dann ist plötzlich die Kirche an sich nicht mehr das Problem, weil ja von Menschen betrieben. Das sind alles nur Ausreden. Frau Keppel, was sagen Sie, Frau Fritsche und Herrn Ortmann? Hallo, Frau Keppel, sind Sie noch da?
Hallo, Entschuldigung. Ja, in der Tat brauchen wir eine arme Kirche. Die Kirche, und da ist es tatsächlich so, dass wir da in Deutschland ein ganz, ganz großes Problem haben. Die Kirche muss dazu bereit sein, sich von weltlichen und materiellen Dingen zu lösen und zu der Botschaft vorzudringen, um die es wirklich geht, um Christus wirklich zu verkündigen. Ganz klar.
Mhm. Frau Messrian, goldene Badewanne, ist das auch ein Kernproblem der katholischen Kirche?
Ja, in der Tat, weil Geld verleiht Macht. Und das ist für mich in der Tat auch ein Problem, dass die deutsche Kirche zu reich ist. Man muss dazu aber auch sagen, es ist sehr diffizil, dieses Thema, weil natürlich fördert sie auch viele, die ganze Kirchenmusik, die wir haben, die Pastoralreferentinnen und Referenten, also die ganze Gemeindearbeit, um die wir im Ausland auch beneidet werden, ist ja auch aus Kirchensteuer finanziert. Also das Thema ist sehr komplex. Andererseits ist es eben auch so, dass für mich ist das Problem, dass wer entscheidet über diese Gelder? Da gibt es Vermögen, da haben sie niemals Einfluss drauf, wie die verwendet werden. Und da kann es durchaus zu problematischen Fällen kommen, wo wir sagen, warum wird dafür Geld ausgegeben?
Herr Pott, schon weniger Geld, das hieße wahrscheinlich auch weniger Geld für die katholische Jugendarbeit.
Ja, Frau Messrian hat es ja schon gesagt, das ist ein schwieriges Thema, weil letztendlich ja die Gelder und die Kirchensteuern auch für karitative Zwecke verwendet werden. Also die vielen Einrichtungen der Caritas zum Beispiel werden darüber finanziert, die vielen Institutionen wie die Verbände werden darüber finanziert und so weiter. Also es geht ja tatsächlich nicht nur an die Amtskirche. Aber die Frage, die dahinter steht, ist ja, wer entscheidet, wofür Geld aufgewendet wird und wer bekommt wie viel Geld? Das ist tatsächlich eine Kernfrage, weil auch da natürlich wieder die Bischöfe vor allen Dingen die Macht auch über die Finanzen haben. Und wenn wir davon reden, dass wir Macht und Gewalt teilen wollen, dann geht es auch darum, dass LaienInnen mitsprechen müssen, wie Geld verteilt wird.
In der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich etwas gelesen von dem, den kennen Sie bestimmt, den Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller. Er hat gesagt, die Kirche habe mittlerweile das Regiment über Herzen und Betten der Gläubigen verloren und die Kirche, die katholische Kirche, sei mittlerweile nur noch ein Scheinriese mit einem beträchtlichen Vermögen, der aber gesellschaftlich mittlerweile zu einem einflusslosen Zwerg mutiert sei. Frau Keppel, tut Ihnen das weh, wenn ein Kirchenrechtler aus Münster so etwas sagt? Hallo, Frau Keppel?
Ja, ich habe Teile von der Verbindung her nicht verstanden, leider, dessen, was Sie gerade vorgelesen haben.
Es ging um den gesellschaftlichen Einfluss der katholischen Kirche, dass die Kirche immer mehr verliert an Einfluss auf die Gesellschaft. Das hat der Kirchenrechtler Thomas Schüller gesagt. Tut Ihnen das weh, wenn Sie so etwas hören? Die Kirche verliert an Einfluss auf die Menschen?
Das ist natürlich zum Teil schmerzlich, das stimmt schon. Aber es führt wieder an der eigentlichen Frage vorbei. Also wodurch die Kirche gesellschaftlichen Einfluss üben sollte, ist, dass sie äußerlich von der inneren Umkehr jedes Einzelnen geprägt ist und eben nicht von institutionellen Strukturen, von übermäßigem Reichtum. Schon alleine deswegen ist eine arme Kirche so wichtig, weil damit sie glaubwürdig nach außen hin die Botschaft Christi wirklich verkünden kann. Mhm. Ja, also ganz klar.
Und in Ihrem Sinne hat auch Gernot Keller uns eine Mail geschrieben, Zitat, ich bin aus der Kirche ausgetreten. weil ich diese angedachten Reformen nicht gutheiße. Diese permanente Anpassung an das Moderne wird der katholischen Kirche nicht gut tun. Der Erfolg des Islam liegt darin, dass er an den Geschriebenen nicht gedreht wird, dass an dem Geschriebenen nicht gedreht wird. Zitat Ende von Herrn Keller. Warum unterwirft sich Frau Mestriano, Sie wollen es zumindest, die katholische Kirche dem Zeitgeist?
Also das ist ein ganz großes, das wird uns ständig vorgeworfen, dass wir die Kirche dem Zeitgeist anpassen wollen. Nein, das Gegenteil ist ja der Fall. Der Zeitgeist ist ja, wie Lisa Kötterneuch auch, finde ich, treffend gesagt hat, der Zeitgeist ist ja eben dieses Ich-Ich, mehr. Und was wir anmahnen, ist einfach auch, da bin ich ja gar nicht so weit von der Frau Keppel, ist einfach wieder zurück zu den Wurzeln und zurück zu dem zu gehen, was wir im Evangelium finden. Und das ist für mich völlig, das ist das Gegenteil des Zeitgeistes. Und außerdem muss ich dazu auch sagen, wenn wir Gleichberechtigung fordern und das wird uns dann als Zeitgeistgehabe angelastet, dann muss ich sagen, Frauen sind kein Zeitgeistphänomen. Wir gehen nicht vorüber. Also Zeitgeist hat ja auch immer etwas, was temporär ist. Aber Frauen werden auch in 2000 Jahren hoffentlich noch da sein. Insofern ist es jetzt kein Problem, was ich irgendwie ernst nehmen kann.
Herr Potschun, muss die Kirche sich tatsächlich dem gesellschaftlichen, zum Beispiel Gender-Mainstream, unterwerfen oder muss sie bewusst auf ihre eigenen Werte, Normen und Traditionen setzen?
Also ich glaube nicht, dass die Kirche sich dem unterwirft. Und es ist ja auch falsch zu behaupten, dass die Kirche nicht in dieser Welt wirken soll. Also Gott ist ja bewusst in diese Welt gekommen als Mensch und hat sie, das muss man ja sagen, ordentlich auf den Kopf gestellt. So, warum soll es die Kirche heutzutage nicht können, auch in dieser Welt und an der Lebenswelt von Menschen zu sein? So, ich glaube, das ist Aufgabe von Kirche. Und wenn Sie Gender Mainstreaming ansprechen, ich glaube, dass, da wiederhole ich mich, dass Kirche inklusiv sein muss. Und wenn wir zum Beispiel gendern, auch in unserer Sprache und in unserem Tun und unseren Strukturen, dann sprechen wir alle Menschen an. Das ist unser Ziel und das war ja auch das Ziel von Jesus Christus.
Und jetzt sind wir gespannt auf den Anruf von Frau Gerbig aus Kassel. Ich grüße Sie, Frau Gerbig.
Hallo. Nicht ganz Kassel, aber Osthessen ist schon richtig, okay. Ehemaliges Grenzgebiet. Ich danke Ihnen, dass ich sprechen darf. Es geht mir, übrigens war ich jetzt am Wochenende auch auf der Demo Maria 2.0. Es war verhältnismäßig überschaubar von den Frauen her, die da waren. Das spricht nicht gerade für die Frauen, aber so ist es halt. Ne? Man fordert, dass man mitsprechen darf, aber es ist keiner da. Also an und für sich bin ich schon dafür, dass immer mehr Frauen was zu sagen haben in der oberen Liga, egal wo. Aber das ist nicht der Grund meines Anrufes. Mir geht es darum, die Sexualmoral der Kirche, das Hineinschauen in die Schlafzimmer der Gläubigen, dieses Vorschreiben von Empfängnisverhütung, ja, nein. Ich bin katholisch, lass mir da aber wirklich überhaupt null reinreden. Und ich denke, das Hauptproblem, es heißt, wachset und mehret euch, ist auch vorhin genannt worden, irgendwie in einem Beitrag. Das halte ich für sehr gefährlich. Wir sind im Moment, das Hauptproblem der Welt ist die Überbevölkerung. Und ich hoffe, dass die Kirche da auch mal Mut hat, für Empfängnisverhütung zu sprechen, weil wir sind einfach zu viele. Wir machen den Planeten kaputt. Das ist auch Verachtung Gottes. Gott hat nicht nur den Menschen geschaffen, sondern in allererster Linie hat er die Welt geschaffen. Die Welt, so schön wie sie ist oder mal war, bevor der Mensch alles kaputt gemacht hat. Sie merken, ich bin da sehr erregt. Er hat die Natur geschaffen, er hat die Tiere geschaffen und irgendwann später kam dann irgendwo der Mensch. Und man sollte vielleicht darauf mal wieder zurückkommen und die Gottesschöpfung bewahren und darauf die Prioritäten legen. Punkt 1. Punkt 2, was ich noch sagen möchte, ist, mir tut das manchmal leid. Die Kirche muss mehr Werbung für sich machen und auch mal sagen, was sie Gutes tut, auch mit dem Geld. Ich meine, man weiß ja manchmal gar nicht, wo das Kirchensteuergeld hingeht. Es wird auch sehr, sehr viel Gutes getan für den Menschen, was zurückkommt an Arme, an auch Andersgläubige, was viele Menschen gar nicht mehr wissen. Dieses Wissen geht verloren.
Aber da kann ich Sie auch beruhigen. Ich kann Sie in einem Punkt beruhigen. Ich finde es auch ein gutes Thema, was Sie ansprechen, die Bewahrung der Schöpfung. Ja. Da ist ja auch Papst Franziskus ganz stark mit der Enzyklika Laudato Si. Und ich denke, da werden schon Akzente gesetzt, die man durchaus hören muss. Also da ist er wirklich, das ist auch sein Thema.
Bewahrung der Schöpfung als Argument für die Empfängnisverhütung. Frau Keppel, wie sehen Sie das?
Ja, ich würde zunächst noch mal gerne zur Diskussion stellen, was das überhaupt heißen soll. Die Kirche schaut in die Schlafzimmer. Also wie man mit der eigenen Sexualität umgeht, kann ja in Wirklichkeit jeder selber entscheiden. Das Anliegen der Kirche ist hier ganz klar, um ihrem Auftrag nachzukommen, der einzelnen Person eine konkrete Hilfe und Orientierung für ein Handeln zu geben, das sie zu Gott führt, und zeigt einmal mehr, wie sehr die Kirche die Würde des Menschen hochhält.
Aber das tut sie ja nicht, sondern sie verurteilt diese Menschen und schließt sie sogar dadurch, dass sie als schwere SünderInnen bezeichnet werden, sie von der Mahlgemeinschaft aus. Also da ist ja die Kirche tatsächlich die Menschen, die möglicherweise Unterstützung in anderen Dingen brauchen, ja fern und nicht nah.
Da ist sie kein Türöffner,
also die Theologie
sondern
des Leibes,
sie schlägt Türen zu.
Die Theologie des Leibes, wenn man sich mit ihr eingehend auseinandersetzt, vermittelt ein ganzheitliches Bild vom Menschen, ja, insofern, dass die eigene Sexualität immer untrennbar mit der eigenen Identität verbunden ist. Was sie dadurch anbietet, ist ein wirklich sinnstiftender und positiver Umgang mit der eigenen Sexualität. Und wie Sie gesagt haben, in der Tat ist sie, stellt sie Herausforderungen. Ja, ist sie eine Herausforderung. Sie fordert uns nämlich heraus, unsere Leiblichkeit wirklich ernst zu nehmen. Der Jesus Christus, in dem er Mensch geworden ist, in dem er Mann geworden ist, erst nochmal eine ganz andere Würde gegeben hat, dieser Leiblichkeit. Ja. Und sie fordert uns auch deswegen heraus, weil sie uns fordert, verantwortlich mit unserer Sexualität umzugehen. Das
aber
ist
das
natürlich
heißt doch
ein Prozess,
genau,
das ist keine Frage. Aber das ist ein Prozess, der ein wirklicher Weg der Freiheit ist.
Aber was heißt genau verantwortlich mit Sexualität umgehen? Das würde
Verantwortung
mich jetzt wirklich mal interessieren.
Verantwortung bedeutet, die eigene Sexualität als Gabe von Gott, als etwas Schönes von Gott und aber auch als Aufgabe zu verstehen.
Frau Gerbig, sind Sie noch in der Leitung?
Ja, und vor allen Dingen die Sexualität nicht nur so zu verstehen, so verstehe ich auch die ganze Geschichte, nicht, dass es immer nur um die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse geht. Das ist ja auch oft ein Problem, das bis hin zum Kriminellen führen kann, bis hin, dass man andere Menschen tötet, weil man unbedingt seine eigene Sexualität befriedigt haben will. Das spricht wieder gegen die Würde des Menschen. Ich finde, der Mensch wird ein bisschen so hochstilisiert. Was für eine Würde? Der Mensch verhält sich permanent würdelos. Mhm. Ich verachte, ehrlich gesagt, die Menschen mittlerweile, weil was ich sehe, was sich so abspielt in der Welt, ist erschreckend. Wir müssen nicht immer die Nazi-Keule rausholen, aber da war es ganz extrem. Aber es passiert ja ständig auf der Welt wieder so vieles und wir sind so machtlos, aber sprechen von der Würde des Menschen. Der Mensch verhält sich würdelos und das müssen wir auch sagen, laut aussprechen. Warum lässt Gott das auch zu, dass wir so sind? Oder es wird immer akzeptiert, immer ein Mäntelchen drauf. Nee, also ich finde, wir sind zu viele und da muss mal was getan werden, auch von der katholischen Kirche nicht immer noch sagen, auch in den afrikanischen Ländern, die nehmen das ja noch für 1:1, wachset und mehret euch.
Frau Keppel, wachset und mehret euch, gilt das heute auch noch?
In der Tat ist das 20. Jahrhundert ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel dafür, wozu der Mensch in der Lage ist, wenn er sich von Gott abwendet, ja, wenn er eben nicht mehr Gott zum Maßstab seines Handelns erhebt, sondern sich selber und nach eigener Befriedigung strebt. Ganz klar, das ist in der im 20. Jahrhundert fundamental schiefgegangen. Umso mehr ist aber doch jetzt die Frage, die wir stellen müssen, wie gelingt das Leben, wie bringe ich mein Leben wirklich in Einklang mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Theologie des Leibes da eine wunderbare Antwort darauf gibt.
Was ist denn diese Theologie des Leibes?
Die Theologie des Leibes ist, darauf zielt Ihre Frage ja wahrscheinlich ab, leider meiner Meinung nach in Deutschland nicht eingehend vermittelt worden. Das ist eine Entfaltung der katholischen sozusagen Sicht auf den Menschen als leibliches Wesen, die Johannes Paul II.
So, jetzt mache ich mal einen Punkt, bevor das hier zur theologischen Fachdiskussion wird, würde ich gerne vielleicht einfach ganz konkret nochmal über den Vorschlag, den Gedanken von Bischof Georg Betzing reden. Er hat sich ja offen gezeigt, zuletzt für den Zugang von Frauen zu Weiheämtern, also das Diakonat für Frauen. Ist das ein Hoffnungsschimmer für Sie, Herr Potschun, mit Ihrem Ansatz?
Also es ist natürlich ein Hoffnungsschimmer, wenn sich Bischöfe dafür aussprechen, auch Frauen zu weihen. Das Diakonat ist, glaube ich, nicht genug, sondern wenn, dann braucht es die PriesterInnenweihe für Frauen auch. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich, glaube ich, keine theologischen Argumente sehe, die dagegen sprechen, sondern da ist die Kirche ganz klar in der Rolle, diese Diskriminierung von Frauen aufzuheben. Und wer sind wir denn als Menschen zu bestimmen oder zu glauben, dass Gott nur ein einziges Geschlecht dazu berufen hat, Priester zu werden?
Frau Peter aus München, Sie haben uns angerufen. Diakonat für Frauen, ist das ein Stichwort, das für Sie wichtig ist? Guten Tag, Frau Peter.
Ja, generell bin ich schon für Gleichberechtigung. Ich bin aber dafür, dass die Ausbildung dann auch in Form eines Theologiestudiums erfolgt. Das heißt also, eine Priesterin müsste dann genauso ausgebildet sein wie ein Priester. Und ich finde diese Situation etwas, also nicht so erfreulich, dass dauernd über Macht oder Machtausübung gesprochen wird. Ich finde schon, dass ein Oberer da sein muss, der die Richtung des Glaubens bestimmt oder den Glauben uns vermittelt. Mhm. Weil es kann nicht sein, dass alle die Interpretation übernehmen.
Und Frau Peter, könnte dieser Oberste auch eine Frau sein oder muss das ein Mann sein? Aus Ihrer Sicht?
Ja, natürlich, bei Gleichberechtigung kann das jeder sein, der das Amt ausführen kann, also die Fähigkeit hat. Mhm. Aber es wird schwierig, weil das natürlich in der Tradition bisher nie so war.
Ich glaube tatsächlich, der Punkt ist ja unstrittig, dass wenn auch Frauen zu PriesterInnen berufen sind, ihnen die gleiche Ausbildung zukommen muss. So, und auch der Punkt, dass es eine Berufung von Gott braucht, ist ja unstrittig. Das sagen wir gar nicht. Also ich glaube tatsächlich daran, dass Gott alle Menschen zu PriesterInnen beruft. So, und von daher wir diese Berufung, also die Kirche verhindert sozusagen die Berufung von Frauen. Und ich bin dafür, dass natürlich muss es die gleiche Ausbildung geben für alle Geschlechter. Es muss eine tiefe theologische Ausbildung geben. Ich glaube aber, dass diese Ausbildung auch nochmal verändert werden muss, weil sie lebensnaher werden muss. Ne? Also es ist, glaube ich, nicht gut für angehende Priester und dann hoffentlich PriesterInnen, das in Seminaren zu tun, wo sie fern sind von der Welt, sondern sie muss natürlich nah an den Menschen geschehen.
Frau Peter, ich höre Ihre Skepsis.
Bisher habe ich halt den Eindruck gehabt, dass das mehr oder minder Laien sind auf Seite der Frauen, die da mitsprechen. Weil es waren meistens keine so fundierten Gespräche über den Glauben zu erkennen. Es waren eher Machtbestrebungen für mich.
Ja, das ist schade, wenn das bei Ihnen so rüberkommt, aber wenn ich sage, ich bin auf das Thema Macht, ist für uns wichtig, weil wir sehen, wie viele Menschen unter der Macht der Kirche leiden und das hat für uns eine ganz tiefe Komponente, dass wir sagen, es darf keiner unter Macht leiden. Da geht es letztlich auch um Mitgefühl mit denen, die darunter leiden. Und deshalb ist das Thema Macht für uns wichtig. Wir sagen, wir müssen über Macht sprechen, weil die wird ausgeübt und die wird missbraucht.
Ja, wenn Sie das so sehen, ich habe das bisher nicht so gesehen. Ich habe nie Macht erlebt. Also, in der Beziehung. Ja,
sexualisierte Gewalt ist immer Machtmissbrauch. Das sagen alle Studien. Und die Fälle der sexualisierten Gewalt zeigen ja offenbar, dass es diesen Machtmissbrauch in der katholischen Kirche gibt. Und das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Ich glaube, daran müssen wir uns halten.
Frau Keppel, Sprecherin der Initiative Pontifex, sehen Sie auch diesen Zusammenhang Frauenfrage, Machtfrage?
Also der ganze Missbrauchsskandal zeigt sehr eindrücklich, wie weit wir von der Botschaft Christi entfernt sind, dass auf jeden Fall das funktionale Argument, Frauen zu Priestern zu weihen und damit einfach allen die gleiche Macht zu geben, geht aber an der Sache vorbei. Wir müssen uns der, wie ich das eben versucht habe auszuführen, der sakramentalen Dimension des Priesteramtes stellen und uns eingehender damit befassen. und nicht über Macht und mögliche Machtverteilung sprechen. Das führt an der Frage vorbei.
Aber es tut mir leid, Frau Keppel, dass ich jetzt unterbrechen muss, aber das sind so Worthülsen für mich, die sakramentale Dimension. Was meinen Sie damit und warum kann das nicht auch einfach von einer Frau auch genauso gelebt werden?
Der Priester verweist als Zeichen auf Christus, als auf Christus, der Mann war. Ja, und letztendlich geht es da um die Frage, letztendlich ist das ein Glaubensakt, letztendlich geht es da um die Frage, vertraue ich Gott, glaube ich Gott, dass er durch die Kirche spricht, dass er durch die Lehre der Kirche spricht, oder glaube ich das eben nicht? Und daran hängt sich das auf, ganz klar.
So, und jetzt blicke ich auf die Uhr, 11.27 Uhr, wir haben noch exakt 3 Minuten und ich würde vielleicht eine versöhnliche Frage zum Schluss stellen in die Runde. Wenn Sie in den Fernglas gucken in 20, 30 Jahren, wo sehen Sie die katholische Kirche? Die unterschiedlichen Ansätze zur Reform sind ja klar geworden. Glauben Sie, dass es einen Dialog geben wird in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, oder könnte es möglicherweise zum Bruch kommen? Wo sehen Sie die Kirche in 20, 30 Jahren? Vielleicht Frau Messrian.
Also ich wünsche mir einen Dialog, aber ich sehe einfach auch, dass von der Seite der konservativen Bischöfe die Diskurse autoritär geführt werden und am Ende immer der Wille Jesu oder der Wille Gottes, der scheinbare Wille Gottes steht, den sie angeblich zu kennen wissen. Und für mich birgt der synodale Weg dann eine Chance, wenn man sich fair an Diskursregeln hält und gemeinsam da nach einer Lösung sucht. Aber wenn man, wie jetzt ja auch wieder geschehen, permanent den synodalen Weg mit Hilfe aus Rom beschießt, dann ist es für mich eigentlich auch wieder Verrat an der Zukunftsfähigkeit. Und das finde ich sehr traurig. Und dagegen möchte ich auch angehen.
Frau Keppel.
Ja, ich bin davon überzeugt, dass ohne die innere Umkehr jedes Einzelnen und ohne die sakramentale Begleitung jeder Person in der Kirche, jede strukturelle Reform ins Leere verläuft. Die innere Umkehr wiederum, ja, setzt eine Begegnung mit Christus und eine persönliche Beziehung mit ihm voraus. Und die Kirche braucht dringend Reformen, damit sie ihrer Sendung und ihrem Auftrag gerecht werden kann, nämlich Christus zu verkünden und damit auch die Glaubenswahrheiten, die er uns in der Kirche anvertraut hat. Und genau deswegen bin ich so gerne katholisch, weil wir ja in der Welt sind, aber nicht von der Welt, weil wir Sauerteig sein wollen und sollen. Ja. Und wie befreiend und beruhigend ist das?
Herr Potschun, Sie haben noch 30 Sekunden.
Also ich sehe ein ernsthaftes Suchen der Bischöfe nach Veränderungen von den meisten Bischöfen. Und ich möchte den Bischöfen gern Mut zusprechen, dass die Gläubigen hinter ihnen stehen, wenn sie die Kirche weiterentwickeln und verändern wollen. Und dass wir das gemeinsam tun können, hin zu einer demokratischen Kirche, zu einer Kirche, die den Menschen wieder nahe ist.
Und das war unsere Sendung Kontrovers am heutigen Montag. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, bei Maria Messrian von der Reformbewegung Maria 2.0, bei Gregor Potschun vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend und bei Susanne Keppel von der Initiative Pontifex. Und natürlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei allen, die sich per Mail oder am Telefon gemeldet haben. Nicht jede Mail, nicht jedes Telefonat könnten wir unterbringen. Trotzdem vielen Dank für Ihr Engagement, fürs Zuhören. Dank Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine gelungene Woche.